Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Ja, es heißt im Wort Gottes, und es ist ein ganz entscheidendes Wort, es heißt, der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Wenn alles easy ist, kann jeder stark sein. Der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Sind wir in der Not fest, wissen wir, an wen wir glauben. Vater im Himmel, ich bete zu dir mit der ganzen Gemeinde in Jesu Namen. Wir erheben unsere Herzen, unsere Gedanken zu dir, Vater. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, Schöpfer des ganzen Universums, des Himmels und der Erde, dass du jedem Herzen begegnest, dass jede Sorge verschwinden muss, dass Freude im Herzen ist und dass es uns gelingt, in der Kraft deines Geistes in uns, alle Zeit fröhlich zu sein, alle Zeit zu danken und alle Zeit zu beten. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich bin heute ein bisschen gehandicapt. Meine Brille, die ist repariert. Der Frank hat da mit Tesafilm nachgeholfen. Wir haben heute etwas ganz Besonderes vor. Und ich muss sagen, in der Vorbereitung zu dem Sonntag heute, konnte gar nicht mehr aufhören, im Epheserbrief zu lesen. Der Heilige Geist hat meinen Fokus so stark auf dieses Wort gelegt. Und wenn wir uns mit dem Epheserbrief beschäftigen, dann erkennen wir, er enthält die höchste Wahrheit über die Gemeinde. Die höchste Wahrheit über die Gemeinde. Er sagt nichts über kirchliche Ordnungen, weil dieser Brief gemeindeübergreifend geschrieben ist von Paulus. Man vermutet, dass er in Rom geschrieben worden ist, der erste Brief von Paulus, wo er im Gefängnis war. Und er gibt uns die höchste Offenbarung über die Gemeinde. Wir müssen uns noch mal kurz erinnern, die Gemeinde ist die Braut Christi. Gott bereitet uns vor, uns seinem Sohn als Braut zuzuführen. Und er möchte, dass wir unbefleckt vor unserem Bräutigam stehen. Er möchte, dass wir uns ganz auf ihn konzentrieren, uns ganz auf ihn ausrichten. Ich möchte vorab einen ganz entscheidenden Grundsatz uns mit auf den Weg geben für den heutigen Sonntag. Die Frage ist, wozu ist Jesus Christus gestorben? Wozu ist Jesus Christus gestorben? Da gibt es viele Missverständnisse. Und wir lesen hier ein ganz klares Wort im 2. Korinther 5, 15. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Es geht darum, dass wir nicht mehr für uns selbst leben. Manche glauben ja, wir hätten jetzt so eine Stellung, wie wenn wir den Flaschengeist gefunden hätten und Gott würde für all unsere Bedürfnisse und unser Verlangen zur Verfügung stehen, sozusagen wie die gute Fee, die all unsere Wünsche erfüllt. Aber das ist eine vollkommene Verdrehung dessen, was Gott in seinem Wort uns sagt. Nämlich, dass wir nicht länger für uns selbst leben. Weil unser Selbstleben bringt uns in große Probleme, weil der Mensch egoistisch ist, weil der Mensch lieblos ist, weil der Mensch sich selber verwirklicht und diese Selbstverwirklichung, die heute das Credo dieser Generation ist, die macht ganz einsam. Wir haben immer zu wenig Wohnungen. Warum? Weil jeder eine Single-Wohnung braucht, weil wir nicht mehr in der Lage sind, miteinander zu wohnen. Wir sind nicht mehr in der Lage. Dem Teufel gelingt es, uns kaputt zu machen. Und was der Teufel macht momentan ist, dass er Familie zerlegt, Scheibchen für Scheibchen. Die Ehen zerlegt, die Familien zerlegt, vor lauter Selbstverwirklichung, vor lauter Egoismus. Und wir werden ja nicht glücklicher dabei. Wir vereinsamen und wir sind ganz arm ohne die Liebe Gottes. Wir müssen wissen, wofür wir leben, nicht länger für uns selbst leben. Und eine weitere ganz, ganz wichtige Wahrheit ist, ohne den Heiligen Geist, ohne das Leben Gottes in uns, lebten wir in Sünde, waren geistlich tot von Gott getrennt. Wenn die Sünde von Tod spricht, dann meint sie getrennt von. Wir existieren, wir vegetieren, aber wir leben nicht. Weil Leben kommt von Gott, Leben kommt vom Geist Gottes. Gott ist der Urheber allen Lebens. Wenn wir Gott nicht in uns haben, dann existieren wir, aber wir leben nicht. Wir brauchen das Leben Gottes, wir brauchen die Kraft Gottes in uns. In Galater Kapitel 2, Verse 1 bis 2 lesen wir auch diese wichtige Wahrheit. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Wie mit Christus lebendig gemacht? Ja, ihr wart nämlich tot. Du und ich, wir waren tot. Wir waren tot. Für Gott waren wir tot. Wir haben nicht gelebt. Wir haben existiert als tote Wesen, geistlich tote Wesen. Im Fleisch lebendig und in der Seele, aber im Geist tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet. Das hat unseren Tod verursacht. Das hat unser elendes Leben verursacht. Wir glauben, wir werden jetzt die Sieger, weil wir uns selber verwirklichen. Weil wir die Freiheit haben, alles zu tun, was uns möglich ist. Und der Teufel zerstört uns dabei. Und schau mal her, wenn jemand glaubt, es gäbe die Grauzone zwischen dem Reich des Lichtes und dem Reich der Finsternis. Die Grauzone des Humanismus, des Buddhismus, Hinduismus. Wenn jemand das glaubt, dann wird er hier desillusionisiert. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Es gibt einen Antichristen. Es gibt Christus, Jesus Christus, und es gibt einen Antichristen, den Teufel, und er möchte angebetet werden. Er möchte Jünger haben, er möchte uns in die Nachfolge von sich rufen, und er zerstört uns da dabei, weil er selber in der Zerstörung lebt. Jeder, der dem Teufel nachrennt, den zerstört er. Und das ist das Leben, das uns kaputt macht, ohne Gott. Leben durch den Geist, was bedeutet das? Ich gebe ein bisschen Gas, weil ich habe nur zwei sehr, sehr gesalbte Nachredner und die möchten wir natürlich auch noch genießen. Leben durch den Geist. Gott hat dich und mich erwählt. Wie? Gott hat dich und mich erwählt. Wann? Wann? Epheser 1, 4 bis 5. Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt. In Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt. Wie geht es? Ich weiß es nicht. Gott weiß es. Mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Und das können wir aus uns heraus nicht. Wir können es nicht. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Ohne Liebe ist das Leben sinnlos, wertlos, hoffnungslos. Ohne Liebe ist das Leben kein Leben, ist es nur eine Existenz. Mit der Liebe erst wird es Leben. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt. Gib mal Jesus einen Applaus, weil er uns von allem Anfang an bestimmt hat. Halleluja! Gott hat uns bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Kinder Gottes. Und wozu hat uns Gott erwählt? Die Frage ist jetzt, wozu Gott? Wozu? Ja klar, wir hören viel im Leib Christi, damit wir ein gesegnetes und beschwingtes, leichtes Leben haben. Und wir merken, dass das falsch ist. Wir werden nicht glücklich dabei. Gott hat uns erwählt, Gott hat uns seinen Geist gegeben, seine Liebe, seine Kraft. Und wir verstehen nicht, wozu. Wir verstehen es nicht. Wozu hat uns Gott erwählt? Gott hat ja einen Sinn für diese Erwählung. Damit wir gesegnet sind und ein unbeschwertes Leben führen, hat uns dafür Gott erwählt? Ist das wirklich der Grund? Überleg mal. Was hören die Massen gern? Was bringt die Massen in Versammlungen und in Kongresse? Gott liebt dich. Er möchte dich segnen. Und es ist kostenlos. Die Gnadenlüge. Epheser 1,6, und da sagt uns Gott die Antwort, wozu er uns erwählt hat. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Oder, andere Übersetzung, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Wir werden gleich feststellen, es geht nur um eines. Gott hat uns nur für eines geschaffen. Zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Das ist der Grund. Um ihn zu loben, zu preisen. Und wir werden glücklich in dieser Begegnung mit Gott, wenn Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Wir fühlen uns geliebt von Gott. Und diese Liebe strömt die Ströme lebendigen Wassers durch unser Leben, in unsere Ehen, Familien hinein. Und der Teufel wird es mit allen Mitteln verhindern. Aber ich sage euch eins, ihr lieben Geschwister, ich habe das erfahren, oft und oft beim Sport. Bin mit dem Radl Richtung Schliersee hochgefahren und dann ist einer an mir vorbei. Und dann denke ich mir, jetzt beiße ich in den Rahmen rein und schmeiß Radl in den Graben. Und dann haben wir gedacht, nee, Moment, da gibt es eine wichtige Wahrheit. Die Toten werden nach der Schlacht gezählt, nicht vorher. Und dann bin ich 2 Kilometer weitergefahren, dann hat er umgedreht. Und ich bin aufgefahren. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Die Toten werden nach der Schlacht gezählt, nicht vorher. Der Teufel möchte, dass die Toten vorher gezählt werden. Nein, ihr Ende schaut an, sagt die Schrift. Wir schauen aufs Ende und nicht auf den Anfang. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Halleluja. Das Geheimnis seines Willens. Leben durch den Geist. Und der Teufel sagt, du wirst alles versäumen, du Dummkopf. Religiöser Dummkopf, du bist verblendet, du bist zu extrem, du mit deinem Jesus. Was ist dieses Geheimnis? Leben durch den Geist, das Geheimnis seines Willens zu erkennen. Was ist dieses Geheimnis? Epheser 1, 9 bis 11. Ihr merkt, sie kommen vom Epheserbrief nicht mehr weg. Es ist die tiefste Offenbarung des Geheimnisses Gottes für uns, seine Gemeinde. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben. Nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen, in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Verstehen wir? Christus, Jesus Christus ist das Haupt und wir sind sein Leib und durch dich und mich baut Jesus sein Reich, durch dich und mich baut Jesus seine Gemeinde. Er hat sich beschränkt darauf, es durch dich und mich zu machen, in der Zeit der Gnade, in der Zeit der Gemeinde, vom Pfingsten bis zur Entrückung der Heiligen. Er hat sich entschieden, es durch dich und mich zu machen. Also ihr merkt schon, dass jeder Millimeter ist hier geplant. Ja? Wenn du da ein bisschen auf Zeiten rückst, dann geht das schon immer. Und in ihm, in Christus, haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren. Jetzt sagt jemand, jetzt kommst du wieder mit deiner Prädestination, die wir vorherbestimmt waren. Es steht in der Schrift, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Ob das Vorherwissen oder Vorherbestimmung war, das überlassen wir Gott. Aber die Schrift sagt uns, die wir vorherbestimmt waren vor Grundlegung der Welt. Du bist nicht zufällig hier. Gott hat dich vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt, dass du Teil des Leibes Christi bist. Und könnt ihr euch erinnern, wo der Knecht vom Abraham, Eliezer, unterwegs war und hat eine Braut für den Sohn Abrahams, für den Isaak, aus seiner Heimatfamilie geholt. Und dieser Knecht Eliezer hat sehr darauf geachtet, dass diese Braut wohlbehalten zum Isaak kommt. Und wenn da unterwegs jemand die angemacht hätte, dann hätte er wahrscheinlich sein Schwert gezogen, um diese Braut dem Bräutigam zuzuführen. Und Gott achtet mit allem, was ihm möglich ist, darauf, dass du bewahrt wirst für den Bräutigam, für Jesus Christus. Er heiligt dich in der Kraft seines Geistes, in der Kraft seines Wortes. Er möchte, dass seinem Sohn eine unbefleckte Braut zugeführt wird. Was für ein herrliches Bild. Und wozu? Wozu hat er uns vorherbestimmt? Nochmal die Frage, wozu Gott? Wozu? Vers 12, da kommt es wieder. Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Verstehen wir, wenn du jemanden kennenlernst, erinnere dich daran, wo du ein ganz junger Mensch warst und du hast deinen Liebsten oder deine Liebste kennengelernt. Du hast so eine Sehnsucht im Herzen. Die Liebe zieht dich hin zu dem und du kannst gar nichts mehr anders denken und nur noch an das. Und das, wenn die Liebe Gottes unser Herz erfüllt, dann haben wir höchste Erfüllung in der Gemeinschaft mit Gott. In der Gemeinschaft mit ihm, in der Kraft seines Geistes, mit seinem Wort, indem wir uns Zeit nehmen und uns besinnen. Und wir haben im Wort für die Woche geschrieben, du kannst dir nicht in dem Sinne Zeit nehmen für Gott. Warum? Weil er in dir lebt. Wenn dein altes Leben gestorben ist und Gott in dir lebt, dann ist er präsent 24/7. Und das muss uns bewusst sein. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Und ich frage dich, Roswitha, wie betest du ohne Unterlass, Roswitha? Wie machst du das? Ich sage, wenn ich ins Auto steige, dann rede mit Jesus. Und unterwegs sage ich, Herr, lass mich nicht einmal einen Wurm zusammenfahren. Achte darauf, dass ich kein Tier zusammen überfahre. Und so redet sie den ganzen Tag mit Jesus. Machen wir das auch? Redest du mit Jesus? Herr, ich habe jetzt gleich ein Telefongespräch oder eine Telefonkonferenz. Ich bitte dich, dass du mir durch deinen Heiligen Geist hilfst, den Menschen ein Segen zu sein. Ich bete jetzt für die Menschen, die da gleich eintreten in die Telefonkonferenz. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Herr, ich kann es nicht. Ja, ich weiß. Darum brauchst du ja meinen Geist. Es geht nicht anders. Das Geheimnis seines Willens, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wir haben als Anzahlung sozusagen für unser ewiges Leben mit Gott, seinen Geist in uns, den Teil Gottes in uns, den Heiligen Geist, der uns fähig macht. Und somit, wir werden gleich sehen, was das bedeutet. Das ist eine ganz erstaunliche Erkenntnis. Der Heilige Geist, ist das Unterpfand unseres Erbes, die Anzahlung sozusagen auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Da haben wir es wieder. Es geht nur um eines. Du bist geschaffen und erlöst, um Gott zu preisen, um ihn zu loben und ihm Dank zu geben. Und das erfüllt dich. Diese Liebe, dieser Dank kommt zurück. Und du bist erfüllt von Gott. Voller Liebe, voller Kraft, voller Zuversicht, egal was passiert. Der Teufel wird immer versuchen, dich zu stoppen und dir einen Knüppel zwischen die Beine zu schmeißen, wie mir gerade. Aber die Toten werden nach der Schlacht gezählt, nicht vorher. Nun betet Paulus für die Epheser ein ganz erstaunliches Gebet. Epheser 1,15, deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe. Sehen wir das? Wenn der Glaube an den Herrn Jesus da ist, ist die Liebe zu allen Heiligen da. Es kann gar nicht anders sein, weil durch den Glauben Christus in uns wohnt und damit die Liebe Gottes. Und wenn die nicht aus uns herausfließt, dann müssen wir uns fragen, welches Leben leben wir wieder? Für euch zu danken und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung. in der Erkenntnis seiner selbst oder andere Übersetzung, ihn zu erkennen. Erkennen heißt, intime Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Ihn zu erkennen, wie er wirklich ist, voller Gnade, voller Barmherzigkeit, voller Liebe. Dass er uns in seinen barmherzigen Armen birgt, ganz egal, was der Teufel für Angriffe gegen uns fährt. Ganz zum Schluss sind wir doch die Bewahrten, die Geliebten. Gott lässt manchmal solche Dinge zu, um uns stark zu machen, damit wir im Glauben wachsen. Verstehen wir, im Alten Testament war es so, dass Gott sozusagen einen Gottesstaat errichtet hat. Israel war das irdische Volk. Und das Zeichen dieses Gottesstaates war leichtes Leben und Segen in Fülle. Im Neuen Bund, wo Gott in seinem Sohn für diese Welt gestorben ist und gelitten hat, und obwohl er der Sohn war, mit lautem Schreien, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt hat, verstehen wir, dass wir jetzt als Braut Christi, die wir zubereitet sind, durch Leid in die Herrlichkeit eingehen. Gott hat momentan kein Interesse, den Gottesstaat aufzubauen, indem er uns ein leichtes Leben gibt. Aber er gibt uns die Kraft, dass wir diese Herausforderungen überwinden, weil er möchte, dass wir kraftvoll sind, in der Kraft seines Geistes, in der Kraft seiner Liebe. Wenn du erwartest, dass Gott dir ein beschwerdefreies, ein unbeschwertes Leben schenkt, dann lebst du in der falschen Zeit. Ob das Jesus war, ob das die Aposteln war, die mussten alle durch Leid hindurch geläutert werden, geläutert. Aber das Schöne ist, dass wir immer den Sieg haben, in jeder Situation. Und das ist das Schöne. Und die Schrift geht so weit und sagt, hüpf vor lauter Freude, wenn du in mancherlei Anfechtung fällst. Halleluja, danke Vater, dass du mir jetzt in der Situation die Kraft gibst, dies zu überwinden. Das ist das Schöne. Ergebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, ihn zu erkennen. Wenn dir heute jemand sagt, Jesus ist gekommen, um dir ein unbeschwertes, gesegnetes Leben zu präsentieren, dann muss ich sagen, wo steht das? Zeig mir das in der Schrift. Wo steht das? Jesus dreht sich um, hat an seiner Stelle aus dem Lukas und sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Die Nachfolge bedeutet Leiden. Die Nachfolge bedeutet in seiner Kraft überwinden. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Verstehen wir? Gott lässt uns doch in solchen Situationen nicht alleine. Er gibt uns die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist ja das Schöne, dass wir jetzt im Gegensatz zu Israel im Alten Bund, jetzt im Neuen Bund den Heiligen Geist in uns haben. Gott ist in uns durch seinen Geist und er gibt uns die Kraft. Und wir können dastehen und das ist das Zeugnis für unsere Welt, dass wir in Herausforderungen stehen. Und Gott loben und preisen und glücklich sind, weil wir uns freuen, dass wir diese Anfechtung, in der wir stehen, mit seiner Kraft überwinden werden und als Sieger. Die Toten werden nach der Schlacht gezählt. Denk an das Wort, nicht vorher. Der Teufel möchte, dass wir verzweifeln. Nun betet Paulus eben dieses Gebet weiter, Epheser 1, 21, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt wird. Verstehen wir das? Große Siege gibt es nur nach großen Schlachten. Wir schlagen mit Christus große Schlachten, weil der Teufel alles verhindern möchte, dass Gott seine Gemeinde baut, dass Jesus seine Gemeinde baut, weil der Teufel verhindern möchte, dass eine unbefleckte Braut deinem Sohn zugeführt wird, aber Gott unternimmt alles in der Kraft seines Geistes, in dir und in mir, dass wir durch all diese Herausforderungen hindurchgehen. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Jesus ist das Haupt und wir sind sein Leib und durch uns wirkt er, durch dich und durch mich. Alles in allen. Jesus erfüllt in uns und durch uns alles, was er sich vorgenommen hat. Er wirkt durch dich und mich, durch uns seinen Leib, in dem er das Haupt ist. Wir sind schon auferweckt Wir sind schon auferweckt.
Wie?
Wir sind schon auferweckt. Wie? Ja, im Geist haben wir schon neues Leben empfangen. Wir sehen das im Vers Kapitel 2, Vers 1. Auch euch hat er auferweckt. Hat er auferweckt. Wie? Im Geist. Im Geist. Unser Leben ist noch dem Tod ausgeliefert. Wir werden erst einen verherrlichten Leib bekommen. Aber im Geist sind wir schon auferweckt, die ihr tot wart in eurem Vergehen und Sünden, Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelte gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Dieser Macht, dieser Fürst der Macht der Luft. Wir wissen, Gott lebt im dritten Himmel. Der Teufel agiert im zweiten Himmel. Und in Offenbarung lesen wir, dass er sogar da herausgeschmissen wird, auf die Erde. Aber momentan ist er der Fürst der Macht der Luft. Er herrscht im zweiten Himmel. Überirdisch sozusagen. Aber Gott steht oben drüber. Und der Teufel kann nichts tun, was Gott ihm nicht erlauben würde. Was Gott nicht sehen würde. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren wie die anderen. Gottes Zorn wird in dieser Trübsalzeit ausgegossen vom Himmel her. Gottes Zorn. Wir leben im Zeitalter der Gnade, aber eines Tages ist es zu Ende. Wir wissen es nicht wann. Und dann wird Gott seinen Zorn ausgießen über die Kinder des Ungehorsams. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Wir sind im Geist mit Christus auferweckt zu neuem Leben und wir herrschen mit Christus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. In den kommenden Zeitaltern. Es ist noch nicht sichtbar, es ist alles noch verborgen. Im Geist herrschen wir schon, aber de facto in der realen Welt noch nicht. Das passiert erst, wenn Jesus wiederkommt. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat Werke bereitet, in denen du und ich wandeln sollen. Zuvor schon, vor Grundlegung der Welt, wo er dich und mich erwählt hat. Die Werke sind schon bereitet, wir müssen uns nur darauf einlassen. Wir müssen nichts neu erfinden, wir müssen es nur finden. Und Gott hilft uns durch seinen Geist. Und nun folgt eine Ermahnung. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn. Wunderbar. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Sanftmut und Demut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Manchmal gibt es nur eines, wir können uns nur ertragen. Und da brauchen wir seine Liebe, weil wir packen es nicht. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Verstehen wir? Wir sind mit Gott durch den Heiligen Geist eine Einheit in Christus mit ihm. Jesus betet, dass wir eins sind, wie er mit dem Vater eins ist. So, und jetzt kommen wir zum Schluss von meinem Teil und dann kommt der Gunti mit seinem Zeugnis. Und Jesus, wo er in den Himmel aufgefahren ist, hat er die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, Hirten und Lehrer. Wozu? Zur Ausrüstung der Heiligen zum Werk für des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Gott möchte, dass wir mit Christus eins sind, untereinander im Schulterschluss und mit Jesus Christus, unserem Haupt, in Einheit und Liebe. Und dass wir dadurch ein Zeugnis sind für unsere Zeit und unsere Welt. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen. Die Menschen, der Teufel benutzt Menschen, um uns zu betrügen. Gerade im Bereich der religiösen Szene, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes. So, ich komme zum Schluss. Ich überspringe das jetzt einfach mal. Ich möchte nur zum Schluss noch sagen, in Titus 3,3, Frank, wenn du ein paar Folien überspringst, in Titus 3,3, denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst einander hassen. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Dieses Leben, an dem wir uns so festhalten, das wird hier beschrieben. Ein Leben in Bosheit und Neid, verhasst einander hassen. Schaut diese Welt an. Das ist der Auswuchs der Finsternis, der Bosheit, des Teufels, des Todes, der Finsternis. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzen zu rechten, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben. Du bist gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Was ist gestorben? Dein altes Wesen, dein Fleisch. Und du lebst ein neues Leben. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Verstehen wir? Das, was wir jetzt durchmachen, das hat einen riesen Lohn, einen riesen Lohn. Und Gott gibt uns die Kraft, dass wir alles durchstehen. Amen?
Amen.
Amen. Halleluja. Jetzt darf ich den Gunti bitten, dass er uns seinen Teil vermittelt.
Und wir waren also in der Sauna, also am Dienstag ist immer Saunatag, ist Waschtag, gell? Und richtig. Und haben gute Gespräche gehabt und sind also draufgekommen und haben das auspaldobert. Ja, dass ich ein bisschen was zu diesem Thema sagen darf. Und es geht letzten Endes darum, ist, so wie der Reinhold es gesagt hat, wir sind erlöst, wir sind vom Herrn freigekauft, aber dieser Freikauf hat einen Preis. Und wir haben das auch in der letzten Zeit gehört und es ist wirklich fundamentiert worden vom Reinhold und vom Adnan, dass dieses Kreuz der Erlösung auch ein Kreuz der Nachfolge ist und dass diese Nachfolge natürlich einen Preis hat. Und da möchte ich jetzt ganz gern sehr, sehr praktisch werden in dem, was ich sage. Einmal mit einem kleinen Zeugnis von mir, auch mit einem Sidestep auf den Reinhold sein Leben, was ich da ein bisschen weiß. Und natürlich ein bisschen anhand auch der Schrift, die uns da ganz klar auch zeigt, dass Gott es schon immer so gemacht hat. Er hat Menschen berufen, die mit und für ihn dann arbeiten. Und das ist jetzt, und das ist der Punkt, den ich machen will, den praktischen Punkt, schon vorweggenommen, letzten Endes ein schöner und interessanter und sogar lustvoller Prozess mit Gott und in seiner Berufung beziehungsweise in dem zu leben, was er für uns hat. Ich glaube, der Adnan, der Reinhold, zumindest die ich kenne, die wirklich diesem Ruf so gefolgt sind in ihrem Leben, das umgesetzt haben, Zeugnis dafür geben und ein Lied davon singen, sozusagen. Amen. Genau. Was bedeutet es, unser Leben zu verlieren? Also Jesus sagt ja, also wer nicht sein Leben verliert, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, ja, der kann ihm nicht nachfolgen. Das Herz ist so martialisch an, das heißt, um Gottes Willen, jetzt muss ich mein Leben verlieren. Wie schaut das praktisch aus? Muss ich jetzt nach Afrika gehen und muss Bibeln verteilen? Oder muss ich Gitarre lernen und mich in die Fußgängerzone stellen und dann Flyer verteilen? Was ist sind das Sachen, die ich vielleicht ganz schrecklich finde? Was muss ich denn eigentlich machen? Ja, das sind durchaus, denke ich, berechtigte Fragen. Was bedeutet es, sein Leben zu verlieren? Letzten Endes die Bereitschaft, seinen selbst erdachten Lebensplan auf den Prüfstand zu stellen, beziehungsweise ihn aufzugeben und sich von Gott zeigen zu lassen, was Gott für jeden Einzelnen persönlich hat. Ja, Gott sagt es auch schon im Jeremia 1 und da sagt es ganz deutlich, ehe dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. In dem Fall Jeremia zum Propheten. Was ganz interessant ist, was in meiner Bibel da als Anmerkungstext dabei steht, ist das, dass die anmerken, auch uns kannte Gott schon lange, bevor wir geboren wurden. Er dachte an uns und machte Pläne für uns. Wenn wir entmutigt sind oder uns nutzlos vorkommen, sollten wir daran denken, wir sind wertvoll in Gottes Augen und er hat einen Plan für unser Leben. Jeremia war von Gott dazu bestimmt, den Völkern Gottes Botschaft zu überbringen. Gott hat mit jedem einzelnen Christen etwas vor. Manchen gibt er ganz spezielle Aufträge. Also wenn ein Mose zum Beispiel berufen wird, ja, weil er, nachdem er 40 Jahre in der Wüste Schafe gehütet hat, was leider nicht so spannend ist, keine Ahnung, habe noch nie Schafe gehütet, und dann ein Busch brennt und Gott daraus spricht, dann sagt man, ja klar, das ist einmal eine eindeutige Ansage, dann weiß Mose natürlich, was er zu tun hat. Ja. Er hat zum Pharao zu gehen und hat zu sagen, lass mein Volk ziehen. Das haben jetzt wir noch nicht so erlebt, also die wenigen von uns. Aber die Aufgabe war natürlich auch entsprechend groß, was Mose bekommen hat von Gott dort. Ich darf ganz gern eine Person aus dem Neuen Testament auch hinzuziehen, und zwar den Paulus, von dem wir vorhin vom Reinhold gehört haben, der den Epheserbrief geschrieben hat. Und ich darf ganz gern auf das Wesen des Paulus mal mein Augenmerk richten, denn Gott kannte Paulus, in dem Fall Saulus vorher, schon bevor er geboren wurde. Ja? Und der Paulus war von seiner natürlichen Prägung offensichtlich so gestrickt, dass wenn er für was brannte oder was für was ihn was interessiert hat, war er voll und ganz dabei. Und er war ein Sohn von jüdischen Eltern, war durch und durch Jude selbst, kannte das Gesetz sehr gut und hat sich war bei den Pharisäern, also er war selbst ein Pharisäer und kannte die Lehre der Pharisäer sehr gut und war circa 30 Jahre alt, als er in der Ausübung seines Amtes, das er damals inne hatte, auch einer Steinigung von Christen beizuwohnen hatte. Das steht in der Apostelgeschichte 7,58. Und in ihm brannte das Feuer für die jüdische Lehre des Gesetzes der Pharisäer. Und als aus Syrien dann noch die Nachricht kam, dass die Christen sich dort verbreiteten, wo er doch geschafft hatte, die Christen aus Jerusalem einigermaßen zu vertreiben, weil sie sich dann zerstreut hatten durch die Verfolgung, hat dann der Hohepriester keinen für geeigneter gehalten, als Saulus dort nach Damaskus zu senden, um dort diese Umtriebe dieser neu entstandenen Christen, dieser Sekte zu beseitigen. Ja. Und der Punkt, den ich da machen will, ist, dass Gott genau diese Eigenschaft von Paulus jetzt benutzt und indem er ihm jetzt dann auf dem Weg nach Damaskus in dieser spektakulären Weise begegnet, dass er gleich vom Pferd fällt und danach blind ist und dass Jesus zu ihm sagt, letzten Endes du verfolgst mich und in diesem Moment sein Leben komplett umdreht und umkehrt. Ja. Und Gott diese Eigenschaft, diese Prägung, die Paulus von Geburt an, von Kind auf hatte und so wie er aufgewachsen ist, für sich jetzt zunutze macht. Und es kann ja auch gar nicht anders sein. Ich meine, der wurde gesteinigt, der wurde geschlagen, den haben sie von dann nachts heimlich über die Stadtmauer in einem Korb runtergelassen, der wurde verfolgt. Und er sagt, dieses Leben, was er da hat, das ist Evangelium zu verkündigen, das ist so viel besser als das, was er vorher hatte. Er erachtet also das, was er vorher hatte, direkt als Dreck, als nicht lebenswert gegenüber dem, was er jetzt hatte. Da sagt man sich ja, um Gottes Willen. Ja, aber das Thema ist das. Gott hat ihn genau da erwischt, wo er war und wo er ist, nämlich in seinem innersten Wesen. Und er hat genau die Aufgabe empfangen, die er erfüllen kann jetzt. Und dafür hat er gebrannt. Und das ist jetzt genau das. Um wieder darauf zurückzukommen, wenn Gott uns beruft, ja, beruft er uns denn zu Dingen, die wir eigentlich ablehnen und die wir nicht wirklich mögen oder die uns eher sogar wurscht sind, oder beruft er uns zu Dingen, für die wir Feuer sind und für die wir brennen, für die wir eigentlich geschaffen sind. Das heißt also, zu guten Werken, die er vorher geschaffen hat, so wie der Reinhold es vorhin gesagt hat, die schon bereitet sind, dass wir sie erfüllen. Tja, was ist jetzt unsere Aufgabe? Und ich habe mich mit 21 bekehrt und war dann beim Reinhold Lang im Hauskreis. Und ich weiß nur, dass ein Punkt damals war, und der war ganz massiv, war der Punkt, dass wir wussten, Gott hat einen Plan für jeden Einzelnen. Ja, ich war 21, ich war frisch Kraftfahrzeugmeister und so haben wir gedacht, gut, dann gehen wir natürlich diesen Weg weiter. Reinhold war zu dem Zeitpunkt Berater im Autohaussektor, ist auch raus aus einem großen Firmenverbund und hat sich selbstständig gemacht, auch aufgrund des Rufes des Herrn. Und dann haben wir gedacht, ja, was Besseres kann da nichts passieren. Der Reinhold ist ein super Fahrradler, da hockst du mit drauf, das lernst, kannst du kurz Geld verdienen. Im Kfz-Sektor bist du eh, ist es super, ist alles wunderbar, passt. Die Sache ist rund. Und habe aber immer gebetet, habe gesagt, Herr, zeig mir, was du für mein Leben hast. Immer. So, das war also mein tägliches Gebet und das war andauernd. Das ist aber mit Sicherheit 1-2 Jahre gegangen. Und ich wollte es wirklich wissen. Ich habe gesagt, Herr, was hast du für mein Leben? Und ich habe dann das begonnen dort und bin dann zu einer Firma nach Wunsiedel, die eben die Konzepte von Advisor, von Reinholds Unternehmen umsetzt und habe gemerkt, da stimmt irgendwas überhaupt nicht. Nicht am Konzept, das war wunderbar, das war alles in Ordnung, das war alles gut, aber an der Situation, in der ich war, da stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht. Und dann bin ich auf meine Knie gegangen und habe wirklich Gott gesucht, weil ich gewusst habe, da ist irgendwas, da zwickt's. Und dann sagt der Herr zu mir, ich ließ, also dann habe die Schrift gelesen, habe Gott wirklich gesucht. Und dann lese ich das, wo Jesus sagt, was trachtet ihr oder was sorgt ihr euch drum, was ihr anzieht, was ihr esst und so weiter und so fort. Nach all dem trachten die Heiden, sagt er. Dann sage ich, um Gottes Willen, bin doch kein Heide, ich bin doch Christ. Also es geht offensichtlich um was anderes. Und er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und all das wird euch hinzugetan werden. Und dann habe ich gesagt, das ist ein echter Deal. Also war der Entschluss für mich damals fest und habe gesagt, ja, das ist mein Entschluss. Ich trachte ab heute nach dem Reich Gottes. Ich habe nicht genau gewusst, was das wirklich heißt, nach dem Reich Gottes trachten. Aber ich habe gesagt, das ist mein Entschluss. Und dann gab eins das andere. Dann gingen Türen auf, wo ich gesagt habe, okay, in welche Richtung geht es denn jetzt? Und letzten Endes, um die Sache etwas abzukürzen, hat Gott mich tatsächlich berufen als Musiker, vom Kraftfahrzeugmeister zum Musiker. Es ist tatsächlich, also Gott hat Humor, tatsächlich. Ich habe dann, und das muss ich wirklich sagen, über viele Jahre natürlich gelernt. Ich konnte es jetzt nicht alles ausbreiten, aber einen Punkt konnte ich machen. Wenn Gott beruft, stellt er alles, was man braucht, zur Verfügung. Das ist Fakt. Und ich habe dann einen Flügel bekommen von meiner damaligen Tagesmutter, die dieses Instrument nicht mehr stellen konnte. Das war ein Instrument, was ich schon kannte, von ihrer Mutter aus Dörzbach. Und so weiter und so fort. Dann habe ich ein Instrument gehabt zum Üben, es war super, war ganz toll. Und. Also da sind Sachen zustande gekommen, wo ich gesagt habe, das kommt ich allein gar nicht. Ja? Es ist so weit gegangen, dass ich gesagt habe, bin ich denn verrückt? Ich arbeite in der Werkstatt und abends muss ich Klavier üben, weil ich schwanger bin mit dieser Angelegenheit. Ja? Und ich kann nur sagen, wenn wir ernsthaft danach fragen, was Gott für unser Leben hat, wird er uns irgendwann mit dem, was er für uns hat, schwanger machen. Sage ich mal so. Das heißt, wir haben eine Idee, die wir nicht mehr wegkriegen und die wir nicht mehr wegleugnen können. Wir können natürlich dieser Sache nicht folgen. Das steht uns durchaus frei. Aber wir werden wahrscheinlich nicht, oder was heißt wahrscheinlich, wir werden mit Sicherheit nicht diese Erfüllung oder diesen Platz einnehmen können, natürlich, den Gott für uns hat und wo wir merken, ach, das haben wir richtig. Ja. So, zum Schluss möchte ich natürlich da noch eins sagen, das hört sich vielleicht alles so wunderbar an, sagen, ja, Gott beruft und dann ist alles ganz toll und das ist schön und ich habe ein gutes Leben und so weiter und so fort. Ja, gutes Leben haben wir. Wir haben was zum Essen, wir sind versorgt, wir sind soweit gesund, das ist echt ein Riesensegen. Wir haben ein Auto, wir haben alles, was wir brauchen. Nur, wenn Gott beruft, ist eines klar, er erwartet von uns, und das habe ich selber erlebt, dass wir unsere Komfortzone verlassen. Das heißt, weg von der Couch. Bei mir war es stundenlang ans Klavier. Bei mir war es die Herausforderungen anzunehmen, an die Bundesakademie nach Drossingen zu gehen, mich dort Dozenten zu stellen und Lehrgängen zu stellen, Prüfungen zu spielen, mich darauf vorzubereiten. Ich sage euch, das war ein riesen Stress. Das war eine immense Belastung, weil ich natürlich als jetzt Nicht-Studierter auf einmal mit lauter studierte Musiker zusammengekommen bin. Und da, aber durch all dieses hilft uns Gott durch. Egal in welchen Fällen. Ich meine, ich weiß vom Reinhold, dass er auch sehr große Herausforderungen hatte in dem, was er gemacht hat. Aber durch all das hilft Gott uns durch. Und ich kann genauso sagen wie Paulus, so herausfordernd und so schwierig das immer war oder manchmal sogar ist, so erfüllend ist es, Musik zu machen für einen Herrn und damit auch sein Reich zu bauen. Das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es jetzt nicht, Gemeinderäume zu bauen, das kann der Adnan, ja? Oder diese Predigten so hervorragend vorzubereiten und diese Lehre so hervorragend vorzutragen wie der Reinhold oder viele andere. Meine Aufgabe ist es, Musik zu machen und mit den Menschen, die da berufen sind, das hier zu tun, zusammenzuarbeiten. Und da sieht man wieder die Weisheit Gottes. Hätte ich das damals nicht gemacht und wäre ihm nicht gefolgt auf diesem Weg, dann hätte man das halt so, wie wir es haben, nicht da. Genau, das ist der Punkt und dazu will ich jeden ermutigen, fragt wirklich beständig Gott, was er für euch hat und auch wenn es schwierig ist, geht es voran mit ihm und verliert dadurch euer altes Leben und beginnt mit Gott ein neues Leben, was extrem lebenswert und schön ist. Okay, so, das ist der Punkt, das heißt es, sein Leben zu verlieren, so habt ihr erlebt, die andere Seite des Kreuzes, die Kreuze des der Nachfolge zu leben. Und zum Schluss mache ich vielleicht den Punkt mehr, den wir machen, gerne, ja. Dass Gott, ich meine, Gott ist ja als Schöpfer dieses Universums ein extrem, ich sag's mal ganz salopp, intelligenter Gott und intelligentes Wesen. Unschlau wäre es, Menschen mit Aufgaben zu betrauen, die überhaupt keine Lust drauf haben. Die das ihrer Prägung, ihrem eigenen und ihrem Wesen und ihrem Ganzen überhaupt nicht entspricht, da geht überhaupt nichts vorwärts. Das bleibt stecken, das bleibt im Ansatz stecken. Also ist Gott mit Sicherheit daran interessiert, uns dahin zu berufen, in dem wir wirklich aufgehen können, auch wenn es schwierig ist. Und das ist mit Sicherheit schwierig. Es ist spannend und es bleibt spannend. Genau. Danke.
Ich frage, was passiert alles in der Sauna, gell? Ich dachte, es ist ein Waschtag oder Schwitztag, aber muss ich ein bisschen flotter sein, dass die Hunde mich nicht erwischen. Das haben wir am Dienstag gehabt. Elementares, Praktisches, was heißt die zweite Seite des Kreuzes? Wozu sind wir geschaffen? Zum Preise seiner Herrlichkeit. Wir kommen durch Gunti und jetzt in ein paar Minuten kommen wir auch zum Fazit. Wozu? Zu Preise seine Herrlichkeit. Wenn wir diesen Weg gehen, werden wir ein herrliches Leben haben. Ja, wir können kein herrliches Leben haben, wenn wir seine Herrlichkeit nicht sehen und auch preisen können. Wir leiden und zur gleichen Zeit die Herrlichkeit sehen und herrliches Leben führen. Jetzt schauen wir uns schnell mal was an. Da stellt sich die Frage, wir haben von Gunti gehört, der Ruf Gottes hören und danach handeln. Da stellt sich oft die Frage, ja, wie kann ich Gott hören? Diese Frage ist eigentlich uralt, da haben die Jünger auch gestellt. Und in den letzten 2000 Jahren stellen sich die Menschen immer wieder die Frage, ja, wie kann ich Gottes Stimme hören? Wir wissen alle, oder wird fast jeder von uns sofort sagen, ja klar, seine Stimme, der steht nicht da wie Ralf und spricht zu dir, so dass du ihn hörst. Und wenn ich schwerhörig bin, kann ich meinetwegen auch ein Hörgerät reinstecken, dann höre ich seine Stimme. Die meisten von uns würden sofort sagen, klar, durch sein Wort. Das ist schon mal sehr wichtig. Nur, wir müssen wissen, Täter des Wortes, also hören und tun. sein Wort. Im Alten Testament wie im Neuen Testament sagt Gott zu seinem Volk immer wieder, wenn einer nicht hören will, dann musst du ihn aus dem Volk vertilgen. Also ohne Hören geht gar nichts. Deshalb, Gottes Stimme zu hören, ist keine Option für uns, dass wir sagen, naja, da geht es uns besser, wenn wir die Stimme Gottes hören. Das ist eine zwingende Notwendigkeit. Wenn wir nicht hören wollen, dann gehören wir vertilgt. Also das heißt, wenn wir heute zu dem Leib Christi zurückkommen und sagen, die Gemeinde ist Leib Christi, sind wir über kurz oder lang nicht mehr im Leib Christi. Also hören ohne Hören geht gar nicht. Aber Hören alleine hilft uns auch nicht viel, ohne Tun. Weil irgendwann wird Gott auch schweigen und uns nichts mehr sagen, auch wenn wir fragen. Wenn ein Kind zu dir kommt, dein Kind kommt zu dir. Wenn dein Kind überhaupt nicht kommt und fragt, bist du schon traurig? Und dann fragst du dich, ob wir überhaupt noch eine Beziehung miteinander haben. Und wenn dein Kind zu dir kommt und fragt, dann freust du dich. Aber wenn dein Kind fragt und das Gegenteil macht, dann bist du traurig. Wenn nächstes Mal kommt und fragt und wieder das Gegenteil macht, bist du nochmal traurig. Und nach 3, 4, 5 Mal irgendwann sagt, da brauche ich nicht mehr reden. Weil du hörst eh nie auf mich. Und dann wundern wir uns, dass wir die Stimme gar nicht mehr hören. Jetzt schauen wir mal ein Beispiel. Das habe ich gerade gesagt, keine Option, sondern eine zwingende Notwendigkeit. Das sagt auch uns die Schrift, Glaube ohne Werke ist tot. Also sehen wir immer wieder auch Täter des Wortes, Werke des Glaubens. Ohne sie hilft gar nicht. Da sind wir tot. Da wird unser Glaube auch sterben. Wir haben gehört auch von Gunti so über entscheidende Rufe Gottes in unserem Leben, die eine große Auswirkung auf unser Leben haben. Aber das kommt, wenn wir die Stimme überhaupt erkennen und hören können. Sonst sind wir in unserem Trott und wir merken gar nichts mehr, dass er zu uns spricht. Wir müssen uns sensibilisieren für seine Stimme. Und wenn wir heute seine Kinder sind, haben wir gehört vorhin auch von Reinhold, betet alle Zeit, danket alle Zeit und seid fröhlich alle Zeit. Also 24 Stunden, 7 Tage in der Woche. Beten heißt ständig im Gespräch mit Gott zu sein. Wir haben schon das Beispiel von Roswitha gehört. Und darauf baue ich jetzt auch hier dieses Beispiel, einfach aus dem Alltag. Wenn wir ein herrliches Leben führen wollen, das trotzdem Leiden beinhaltet, weil wir in der Welt sind und in der Welt werden wir Anfechtungen haben. Wir werden leiden. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Und nehmen wir mal einfach als Beispiel, einer steht früh auf. Du stehst früh auf. Du wendest dich an deinen himmlischen Vater. Du willst 24 Stunden im Kontakt mit ihm sein. Roswitha sagt, ich steige ins Auto ein. Habe ich auch jetzt auf meinem Zettel. Machst die Augen auf und dankst ihm, dass du wieder einen Tag geschenkt bekommen hast. Das ist nicht selbstverständlich. Da kann man schon danken. Am Ende, man kann sich auch vorstellen, man kann völlig konträr auch seinen Tag beginnen. Gleich die Augen aufmachen und überlegen, was für all Blödsinn heute mich erwartet. Meine Frau ist schon eher aufgestanden, hat den Tisch gedeckt und ich gehe jetzt runter und dann kriege ich den ersten Anschiss, weil ich länger im Bett geblieben bin. Oder erstmal Gott danken und Gedanken des Friedens über deine Frau haben. Und wenn du weißt, dass du eigentlich eher aufstehen solltest oder mit ihr aufstehen sollst, dann schau, dass du auch eher aufstehst und dass sie sich auch freut. Aber jetzt bleiben wir im Positiven, dass wir sagen, okay, wir sind gehorsame Kinder. Wir machen die Augen auf und wenden uns an unseren Vater. Du dankst ihm, dass er dir und in dir einen neuen Tag geschenkt hat. Du fragst ihn, wie du heute mit deiner Frau, mit deinen Kindern, deinen Kollegen liebevoll umgehen kannst. Natürlich ist auch unser Fleisch da. das uns erinnern möchte. Pass auf, gestern hat der eine Kollege dich mächtig geärgert. Und ein Kunde und ein Mitarbeiter und, und. Jetzt überlegst du dir, wie du das zurückgeben kannst heute. Jetzt bist du schlauer, du hast Zeit zum Nachdenken, wie du ihm das in doppelt oder dreifache Portion zurückgeben kannst. Oder sagst, nein, wie du liebevoll mit ihnen umgehen kannst. Du hast die Gedanken des Friedens Christi für deinen Tag, deine Kollegen, Kunden, Mitarbeiter erbeten und empfangen. Du stehst früh auf und du denkst jetzt an all die Menschen, die dich heute dir begegnen werden, und empfängst die Gedanken des Friedens über jeden Einzelnen, auch wenn er vielleicht dich nicht unbedingt sehr mag und das Beste für dich haben will. Empfängst du die Gedanken des Friedens über ihn, wie du die Liebe Gottes in dir zu ihm sichtbar machen kannst. Kannst du auch Gott bitten, dass Gott dort wirkt. Was wir nicht erreichen können, kann Gott erreichen. Du fragst ihn, wie du heute ein Segen für dein Umfeld und deine Gemeinde sein kannst. Wir haben gehört, trachte zuerst nach Gottes Reich. Wir haben verstanden, Gottes Reich ist überall, wo Gott herrscht. In dir, das heißt Segen für dich, in der Gemeinde, der Heilige Geist wohnt in der Gemeinde, da ist auch Gottes Reich. Und natürlich auch in der zukünftigen Welt, die Freude auf die zukünftige Herrlichkeit. Also da fragst du Gott, was ist für mich heute dran, was ist für die Gemeinde dran, was kann ich da machen? Aber auch wenn dir ein Betrieb anvertraut ist und du setzt auch Gott dort als Herrscher über den Betrieb, da ist auch Gottes Reich dort. Was hat er für dich vorbereitet dort? Du wirst in der Arbeit von jemandem zu Unrecht angegriffen oder verleumdet. Da fragst du ihn, Gott, wie du damit umgehen sollst. Dein Fleisch wird sagen, hey, du bist schlagfertig, du hast den längeren Arm, mach den Kopf kürzer, dann ist das Thema gegessen. Aber Jesus sagt, nein. Wenn du abends nach Hause kommst, fragst du ihn, also Gott, wie du in den nächsten Stunden ein Segen für deine Familie und deine Gemeinde sein kannst. Wenn du das nicht tust, dann bist du am Ende des Tages ausgelaugt, fix und fertig und vielleicht auch voller Frust. Also wenn wir das Ganze jetzt umdrehen, alles nach dem Fleisch richten, früh und beim Frühstücken, Gespräch und in der Arbeit und Mittagspause und Abend, klar, ist man fix und alle. Ein schöner Tag war das. Da bleibt nur eins, ein paar Bier her, um den Frust runterzuspülen. Da können wir besser schlafen. Das ist bestimmt nicht der Plan Gottes. Das wäre sicherlich nicht Gottes Plan und Absicht für unser Leben. Wenn wir nicht mit ihm in Kontakt bleiben, uns von ihm ständig inspirieren lassen. Wir haben ein schönes Lied gesungen, Jesus, regiere du. Wir haben ein anderes Lied heute früh meistens beim Rasieren komme ich auf solche Gedanken, regiere du in mich. Ne? Wenn er in uns regiert, sein Frieden, seine Liebe in uns regieren, dann ist der Tag natürlich ganz anders. Und wenn er in uns nicht regiert, dann regiert der Teufel. Wie vorhin auch Reinhold gesagt hat, es gibt keine Grauzone. Die meisten Menschen sagen, da ist er nicht der Teufel, hat zwar Jesus nicht regiert, aber der Teufel auch nicht. Doch, es gibt keine. Jede Handlung, Gedanke, Handlung oder ein Wort, was ich sage, entweder im Sinne Gottes oder im Sinne des Satans. Und wenn der Satan in mir regiert hat, von früh bis auf Nacht, dann bin ich fix und alle. Und dann frage ich mich am Ende des Tages, Gott, warum hast du an diesem Tag zu uns nicht gesprochen und warum hast du deinen Plan mir nicht offenbart? Wenn du mit mir gesprochen hättest und gesagt hättest, du weißt doch, ich will dir folgen. Du brauchst nur was zu sagen, aber ich habe nichts von dir gehört und jetzt hat mich der Teufel geritten von früh bis auf Nacht und jetzt bin ich fix und alle. Hätte Gott das getan, also zu mir gesprochen, dann hätten wir danach gehandelt und wäre ein Segen für uns und für andere gewesen und nicht ein Fluch. Das war ein Fluch, weil wenn du eigentlich völlig verzweifelt und verärgert und jedem eigentlich zurückgibst, was er mit dir gemacht hat, das doppelte, dreifache, dann ist es kein Segen für die anderen. Aber dieses Jammern ist ein typisch menschliches, fleischliches Gejammere, das den Heiligen Geist noch mehr traurig macht und betrübt. Gott, unser Vater, antwortet, auch wenn wir hier jammern. Sag, mein Kind, du nimmst dir keine Zeit, um mit mir zu reden, mich zu fragen und von mir zu hören. Den ganzen Tag hörst du nur auf dein Fleisch. Ich bin nicht da. Und dann wunderst du dich, dass du unglücklich bist und meine Stimme nicht hörst. Das ist immer der Schlüssel. Wir gehen gar nicht. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Aber wir haben die Tür zugesperrt, den Schlüssel irgendwo in die Hosentasche reingesteckt und das war's. Das stimmt, der Heilige Geist in uns, aber da haben wir keine Korrespondenz mit ihm. Wir lassen uns nicht von ihm regieren, inspirieren, führen und leiten. Gott sagt dir, sagt mir, habe ich dich nicht gelehrt? Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Der Vater freut sich so sehr, wenn wir zu ihm kommen. Dann wird er auch zu uns sprechen. Er sehnt sich danach. Aber wenn wir von ihm weglaufen, sogar zum Feind, bewusst oder unbewusst weglaufen und dann uns von unserem Fleisch regieren lassen. Oder wir lesen auch in dem Psalm 1, die Verse 1 und 2. Glücklich der Mann, der nicht auf dem Rat der Gottlosen den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Tag und Nacht. Dann wird nicht nur ein herrlicher Tag, sondern eine herrliche Nacht. Auch wenn man mit Schmerzen einschläft, wird Gott dafür sorgen, dass die Nacht herrlich wird, dass man früh aufsteht und auch voller Kraft ist. Können wir uns fragen, hast du ein ständiges und aufrichtiges Verlangen? Gott fragt weiter sein Kind. Hast du ein ständiges und aufrichtiges Verlangen, Tag und Nacht, mir zuzuhören und mit mir deine Gedanken, Worten und Taten zu gefallen? Weil alles, was wir denken, sagen und tun, entweder gefällt Gott oder gefällt dem Satan. Wonach verlangen wir? In Jakob 1,22 heißt es, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Du hast einen Heiligen Geist in dir, mit ihm hast du aber nichts am Hut. Und irgendwann wird der Heilige Geist, wissen wir auch, wird sagen, okay, jetzt brauche ich gar nicht mehr da zu bleiben, wenn du auf mich gar nicht mehr hörst. Wozu bin ich denn da? Alibi-Veranstaltung? Also Fazit, wir hören Gottes Stimme, wenn wir uns ihm nahen und erlauben, dass Jesus in uns regiert. Das bedeutet, dass er all unsere Gedanken, all unsere Worte, all unsere Taten initiiert, steuert und korrigiert. Und dann werden wir, wenn wir uns darauf einlassen, dass Gott, dass Jesus in uns regiert, dann werden wir die Frucht der Nachfolge ernten. Ein herrliches Leben in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Schöner geht's gar nicht. Wir haben in der Wortewoche Halleluja geschrien, aber ging es beim Schreiben nicht, haben wir nur geschrieben. Aber eigentlich kann man Halleluja schreien. Ja, was will man noch mehr? Wir als Christen, die den Heiligen Geist in sich haben, sollen Hörer und Täter des Wortes, damit nicht Jesus eines Tages zu uns sagt, beziehungsweise fragt, ihr bekennt euch zu mir nur mit Lippen, aber ihr tut wieder, immer wieder das Gegenteil. Wenn wir das erlauben, dass wir Hörer und Täter des Wortes sind, dann werden wir jeden Tag Gottes Reich erleben und die Frucht des Geistes ernten. Wir werden erkennen, dass wir dann tatsächlich und wahrhaftig Licht und Salz in unserer Welt sind, dass wir dadurch Menschen segnen und selbst gesegnet sind. Wir werden erfüllt und glücklich sein und dadurch unsere Welt verändern. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.